Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Monarchs coming home, you're coming home, you're coming home,
you're coming. Leute, ihr habt's gehört, gerade eben live für euch hier die Auswärtscrew, also nie ganz live, wir haben es natürlich wieder aufgenommen, aber die Fans sind hyped und damit herzlich willkommen zum Homecoming-Podcast der Dresden Monarchs hier im MNRX-Cast. Gerade noch für euch, hinter dem Mikrofon hat er seine Stimme präsentiert und jetzt wieder hinter dem Mikrofon, der Erik ist in der Haus.
Ja, grüße dich und der Markus ist in der Haus.
Ich wollte dich nie alleine leiden lassen mit deinen Gesangstalenten. Jetzt haben die Leute auch mitgekriegt, dass ich auch nie singen kann. Also von daher ist das völlig okay.
Aber ja, eigentlich war das auch gedacht, dass man alle hört. Das waren 10 Leute, die mitgesungen haben. Aber irgendwie habe ich das Mikrofon wie so ein Anfänger irgendwie nur vor mich gehalten. Und naja, wie auch immer,
das kam dabei raus. Gibst du einfach zu, du wolltest hier deine Bewerbung für The Voice abgeben, ne?
Ja, nee. Das kann mal schön die Gabi machen. Hat das ja schon mal gemacht.
Richtig.
Das, wie auch immer. Ich würde sagen, können wir das Thema wechseln?
Ja, ich würde das gerne noch mal live hören jetzt, was da eigentlich so, wie das zustande gekommen ist und so. Also wir können die Geschichte gerne noch ein bisschen ausweiten.
Wie sieht denn die heutige Folge aus, Markus?
Schade, er wird schon wieder abgewürgt, das ist unfassbar. Natürlich, wie so oft, wir haben das Recap des wunderbaren Spiels aus Berlin für euch. Wir haben natürlich eine Vorbereitung auf das kommende Spiel gegen die Allgäu Comets im neuen Stadion. Und dazu haben wir uns mit unserem Stadionsprecher Alex mal wieder zusammengetan, der ja schon mal bei uns zu Gast war, und versuchen euch dort bestmöglich alles beizubringen oder nahezubringen, was euch am Wochenende im neuen Steierstadion erwartet.
Ganz genau. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein mit den News. Und wir haben dann natürlich brandheiße News. Die Monarchs haben aus dem Hut einen neuen Quarterback gezaubert.
Also ganz so neu ist er nicht, der Name sollte euch ja alle bekannt sein, aber neu in Dresden ist er auf jeden Fall, denn Care Lyles, würde ich ihn jetzt mal nennen, verstärkt ab sofort unsere Offense. Also alle, die Berlin dabei waren, beziehungsweise das Spiel geguckt haben, sind ja im Bilde, dass wir seit Anfang des ersten Quarters oder Mitte des ersten Quarters vielmehr ein kleines Quarterback-Problem haben, nachdem Brock Doman sich dort leider nicht ganz am Kragen gerissen hat. Und
am Riemen,
das siehst du, macht viel mehr Sinn, okay. Und leider runtergeflogen ist. Bisher ist immer noch kein Strafmaß bekannt, wie lange wir auf ihn verzichten müssen. Aber sicher ist sicher und deswegen eben Care Lyles ab sofort als neuer QB im Monarchs-Dress. Ihr kennt ihn sicherlich noch aus der letzten Saison, da hat er in Braunschweig die Bälle verteilt. Und dieses Jahr war er schon zumindest bis Ende Juni bei den Prag Lions in der ELF tätig.
Ja, und der ist jetzt seit Dienstag, glaube ich, seit Montag schon zum Team gestoßen und hat natürlich da alles Mögliche rausgeholt, was man jetzt aus der kurzen Zeit machen kann. Das Playbook lernen, mit dem Team trainiert und in der Hoffnung, also der wird wohl, wir haben da jetzt keine genauen Infos natürlich, aber ich gehe davon aus, dass er starten wird bei dem Spiel. Und ja, dann Brock hoffentlich gut ersetzen kann.
Ja, die Monarchs haben sich auch nochmal dazu geäußert, haben ja nochmal ein Statement nach dem Spiel rausgebracht auf ihren Socials. Haben da auch sehr deutliche Worte gefunden, muss ich ehrlich sagen. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es so deutlich ist. Die Worte von Sören Klöckner, von unserem Präsidenten, da, dass das wirklich null toleriert wird, was da auf dem Feld passiert ist. Und dass Brock sich halt auch sehr einsichtig gezeigt hat und jetzt eben nach Hause fährt oder sowas, sondern eben beim Team bleibt, den neuen Quarterback unterstützt und auch darum kämpft, sicherlich dann wieder mit auf dem Feld stehen zu können und nie eben jetzt in die zweite Reihe zu rücken.
Genau, und das große Ziel, was wir jetzt natürlich haben für die letzten beiden Spiele der regulären Saison, ist natürlich, wir brauchen unbedingt noch einen Sieg mindestens, um den zweiten Platz zu festigen, dass wir ein Playoff-Heimspiel auch bekommen, denn hätten wir gegen die Webbys gewonnen, hätten wir das halt schon sichern können, so haben wir das jetzt noch nie geschafft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das jetzt noch nachholen. Und
das machen wir am Wochenende. Das vor einer großen Heimkulisse, vor einem ausverkauften Haus, ist das natürlich wesentlich großartiger. Und eine News haben wir noch offen. Potsdam ist Nordmeister. Und damit nach Berlin.
nee, ganz. Ich hab da noch was für euch. Finde ich auch wichtig zu erwähnen. Es gibt eine U15 Flag Football Europameisterschaft in Serbien, die, oh Gott, jetzt, da bin ich jetzt wieder nur halb vorbereitet, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wann die stattfindet, ich glaube im Herbst irgendwie. Aber was ich dazu sagen kann, da gab es Tryouts im Februar und im März, da haben 200 Leute teilgenommen und nach diesen Tryouts ist ein 30er Kader zusammengekommen. Darunter waren 15 Jungs und 15 Mädels, also das ist ein Mixteam quasi. Und zwei Spieler von den Monarchs haben das geschafft. Und zwar der Niklas Wachs, die Nummer 22 und die Nummer 3 Philipp Rückhardt. Die sind in der U15 letztes Jahr noch gewesen, aber im Tackle-Bereich und sind seit Oktober letzten Jahres dann zur U17 in den Tackle-Football gewechselt. Und die haben da halt teilgenommen und haben alle möglichen Kader-Cuts. Ich glaube, das ist jetzt bis auf 16 Spieler oder sowas runtergekürzt worden. Und sind immer noch dabei. Und die sind jetzt offiziell im Kader und dürfen an der EM in Serbien, in Belgrad teilnehmen.
Ich habe währenddessen, du so fein das vorgetragen hast, mal geschaut. Das ist vom 5. bis zum 9.9. in Belgrad, ne, also in Serbien. Und der Bundeskader findet sich 21 Spielerinnen, Spieler und Spielerinnen finden da Platz in der U15. Und da sind die eben dabei.
Also, congratulations an der Stelle.
Richtig, und wenn wir da noch weitere News dann haben, danach dem 5. bzw. nach dem 9.9., geben wir sie natürlich hier auch an euch weiter.
Und außerdem, da es sich ja hier in der Folge offensichtlich rund ums Homecoming dreht, hat der Fanshop sich noch was überlegt. Da gibt es ein neues T-Shirt zu kaufen, das wird ein Unisex-T-Shirt sein, also ne, Männlein, Weiblein, gibt's halt nur das Unisex. Und das zeigt das neue Heim Heinzfield mit dem Aufdruck Home of the Monarchs und noch ein bisschen mehr. Also guckt euch das mal an, geht mal zum Spieltag an so einem Fanshop. Es wird, soweit ich weiß, wie ich gehört habe, wird es zwei Fanshops geben. Auf der Nordseite, auf der Südseite irgendwie werden die verteilt sein. Und da könnt ihr das neue Gerät ergattern. Das wird 20 Euro kosten.
Und jetzt schalten wir live nach Berlin.
Ja, ein bisschen unschön. 16-19 haben wir in Berlin bei den Rebels verloren vor 788 Zuschauern.
Waren es denn so viele? Hast du alle mal gezählt?
Ehrlich gesagt, sah es nie so aus. Es fühlte sich schon wie, Hälfte, nee, aber das wäre schon ein Drittel. Weil normalerweise, normalerweise sind wir hinter der Teamzone, wenn wir bei den Rebels in dem Stadion sind, sind wir hinter der Dresdner Teamzone. Und nie auf der Tribüne mit, aber die war diesmal abgesperrt, wurde die Ecke. Keine Ahnung warum, aber da sind wir halt dann mal mit unters Dach gegangen und das war bei 32 Grad Außentemperatur und knallender Sonne gar nicht so schlimm gewesen, dass wir da mal im Schatten sitzen konnten.
Da werden sich die Rebels-Fans ja bestimmt gefreut haben, dass mal jemand da sitzt, der auf einmal Krach macht.
Ja, naja, also es gab auch eine Rebels-Ecke, sag ich mal so, von ordentlichen Hardcore-Fans, die wirklich auch Lärm gemacht haben, also so Lärm, wie man halt dort in dem Stadion darf, dort darf man ja keine krachmachenden Instrumente nutzen, das ist ja immer so ein bisschen das Besondere an den Auswärtsspielen bei den Rebels, da muss man halt mit der Stimme arbeiten, aber da gab es schon auch einige, die da Krach gemacht haben, da saßen aber auch natürlich so viele bisschen verteilt, die jetzt irgendwie, die hatten kein Merch, die waren, glaube ich, so da, aber das ist ja bei uns auch der Fall, aber ja, leider, ich finde es auch schade, auch für die Rebels finde ich das schade, die haben leider immer sehr wenig Zuschauer, aber ja, Berlin hat halt auch viele Footballteams, ne?
Wo du dann eben Krach machen darfst, wo du dann vielleicht eher hingehst, wenn du das gewohnt bist, sage ich jetzt mal. Gucken wir uns das Spiel doch mal an. Prinzipiell war es eigentlich fast ein Start nach Maß, ne? Berlin scheitert mit ihrem Field-Goal-Versuch, Dresden muss dann zwar punten, hat aber dann im Gegenzug gleich eine gute Defense und Logan Mobilini mit einem Forced Fumble und Kai Ludwig mit der Fumble Recovery beschert ein ziemlich kurzes Feld.
Ja, aber du bist flink unterwegs. Wir wollen uns ja auch ein bisschen kurz fassen bei so einer Spielzusammenfassung mittlerweile. Wir probieren uns da ja immer noch ein bisschen aus, wie das am besten passt. Aber ich würde auf jeden Fall zu diesem Field Goal Versuch noch mal kurz drauf eingehen. Denn das war halt ein Yard vor der Endzone oder so. Und die haben, also ich weiß nicht, so unser Gedanke war, also von einigen da mit auf der Zuschauertribüne von den Dresdner Fans, von wegen, die Rebels kämpfen um den Klassenerhalt. Und dass Dresden der absolute Favorit in dem Spiel war, das hat sich ja nun dann im Laufe des Spiels geändert, da kommen wir dann dazu, war eigentlich auch klar. Deswegen habe ich es nie so ganz verstanden, dass die da nie mutig genug waren und versucht haben, den vierten auszuspielen, ein Yard vor der Endzone, mit einem guten Läufer, also der Quarterback, der auch gut zu Fuß ist, haben sie sich nie getraut. Hat mich ein bisschen gewundert und der Field-Goal-Versuch ging halt auch daneben.
Ja, es ist halt überraschend, ob du nur 0 Punkte durch einen Mist-Field-Goal oder 0 Punkte durch einen Mist-vierten Versuch hast, macht es am Ende auch nie anders, ne?
Naja, ist ja richtig, aber ich meine, du musst ein bisschen mutig sein, wenn du der klare Underdog in dem Spiel bist und versuchst, nie abzusteigen. Hat mich ein bisschen überrascht, aber gut, die haben uns ja dann am Ende Lügen gestraft.
Das ist leider auch wahr, genau. Jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, ne, Dresden kurzes Feld und das nutzt man dann auch mit einem schönen Lauf über Nico in die Endzone und danach wurde es unschön.
Ja, also während auf der linken Seite so des Feldes der Touchdown passiert ist und dort war die O-Line zugegen und eben Nico und so weiter, gab es dann irgendwie so ein bisschen eine Rangelei zwischen Defensive-Spieler, ich glaube, ein Linebacker war, ich bin mir nicht ganz sicher, der, ja wohl, ich habe es halt nie so ganz gesehen, ich habe eine Traube gesehen und dann irgendwie eine Konfettikanone mit 4, 5 gelben Flaggen. So wie es dann nur geschildert wurde, muss wohl der Reddit-Spieler vielleicht ein bisschen irgendwie geschubst, geschlagen, irgendwas haben in Richtung unseres Quarterbacks und der hat sich wohl halt irgendwie scheinbar ein bisschen gewehrt. Und Jordi Torrededia kam seinem Quarterback zur Hilfe und ist irgendwie hat versucht, so schlichten mit reinzugehen. Resultierte im Endeffekt, aber wir müssen das so gar nicht weiter auseinandernehmen, weil, wie gesagt, es gibt auch keine wirklichen Kamerabilder davon und nichts.
Zumindest nicht für die Öffentlichkeit.
Ja, resultierte in einer Rejection für all die drei Spieler, für den Defensive-Spieler der Rebels und für unseren Quarterback und Wide Receiver. Die wurden alle vom Spielfeld geschmissen und das halt sehr früh im Spiel.
Und wie gesagt, jetzt kommt ja noch dazu, es ist ja nicht nur das Spiel, was sie verpassen. Also bei Jordi wissen wir es natürlich noch nicht und auch bei Brock, wie lange. Aber es wird noch eine Sperre hinten dranhängen. Und im schlechtesten Fall sind es 3 Spiele, je nachdem, wie die GFL da entscheidet, wenn die Bilder gesehen hat.
Ja, da ist zwischen 0 Spiele Sperre und 3 Spiele ist da alles drin. Aber da haben wir jetzt noch keine genauen Infos, wie da entschieden wird. Und ja, damit müssen wir jetzt einfach weitergehen. Daher natürlich auch der neue Quarterback, den wir euch schon vorgestellt haben. Und dann wurde es natürlich, dann war das Spiel auf einmal halt offen, ne?
Ja, es ging dann erstmal nochmal ganz gut, ne? Berlin hatte ja dann vielleicht nochmal ein bisschen Oberwasser, haben jetzt gesehen, okay, jetzt muss der Backup-Quarterback ran, müssen dann zwar nochmal punten. Ich glaube, Yannick Stahnke war da wieder perfekt zur Stelle und hat das Ding geblockt. Und ja, Marvin kam nun dann drauf, gab es erstmal nur Handoffs, muss ich ja sagen. Hat man vielleicht, ja, keine Ahnung, ob das so der Plan war. Marvin immer, man sieht es ja leider oft, wenn Marvin draufkommt, dass er sehr, sehr oft Handoffs kriegt. Aber es hat ja funktioniert. Nico musste dann halt zeigen, dass er das Team führen kann und hat das auch gemacht und lief zu seinem zweiten Touchdown in die Endzone.
Genau, das waren auch super geile Läufe. Da hat die O-Line auch super einen super Job gemacht, super vorgeblockt. Und wir haben nun mal einen super starken Running Back und dann probierst du das natürlich erstmal, weil ist alle noch irgendwie unter Schock. Erstmal gucken, wie machen wir das jetzt? Die Offense muss jetzt umgestellt werden. Und das waren noch super Läufe, irgendwie immer so 8 Yard, 10 Yard, 12 Yard. Also das wurde sukzessive in den Drive übers Feld gearbeitet und am Ende mit einem Touchdown belohnt. Danach konnte Berlin auch nochmal punkten. Und beim Kickoff danach ist was Besonderes passiert. Logan Mobilini, unsere Nummer 4, ist beim Kickoff-Return, hat gefumbled. Der hat gefummelt. Der war ziemlich viel unterwegs, ist links und rechts gelaufen, hat ein bisschen Meter gemacht. Aber irgendwie schien das dann so, dass er gestellt wurde und der aber immer noch versucht hat, auf dem Bein zu bleiben und wie so ein Running Back eben noch ein paar Zentimeter gut zu machen. Ja, von unserer Position, von der Tribüne aus, war so ein bisschen von mir, hätte er sich dann fallen lassen, aber ja, hätte, wäre, wenn. Er hat den Ball leider verloren und Berlin konnte ihn aufsammeln.
Die stand damit ja schon an der Dresdner 21, also die hatten ja kaum noch Feld vor sich. Das einzige Gute in dem Moment war, die Uhr war auch fast runter, man hatte nur noch 36 Sekunden. Und somit war es dann eben auch relativ schnell Schluss. An der 2-Yard-Linie ging es dann nie mehr weiter.
Ja, da sind wir nochmal ein bisschen mit einem blauen Auge in die Halbzeit gegangen.
Aber es gab dann noch quasi im vom Feld gehen, also mit Ende des Spielzugs, ja nochmal eine Strafe gegen Georg wegen
unsportliches Verhalten. Ich weiß gar nicht genau, ich habe es gar nicht gesehen, was da passiert ist, aber
es passte irgendwie dann schon fast ins Bild,
dass ja, waren alle ein bisschen aufgewühlt und da waren wir auch alle froh, als es zur Halbzeit geschlagen hatte und dass wir haben die Jungs lautstark angefeuert, als sie auf uns zugekommen, in die Katakomben gegangen sind, um die nochmal ein bisschen aufzumuntern. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass in der Halbzeit da auch eine Ansage gab, ne?
Erstmal gab es ja dann auch ein bisschen Verwirrung von einigen, habe ich dann nach dem Spiel gehört, beziehungsweise danach, die mit in Berlin waren. Ihr hattet ja, also beziehungsweise das Team von Berlin hatte ja die Strafe von vor der Halbzeit. Die wurde ja auf den Kickoff gelegt und somit fand ja der Kickoff nie wie üblich an der Berliner 35, sondern an der 50-Yard-Klappe statt.
Genau.
Und der ist ja dann kurz vor der Dresdner Endzone ausgegangen. Und jetzt kam ja die Verwirrung, warum, wieso, weshalb der Ball am Ende auf der Dresdner 20 lag und nie, wie man sonst gewohnt ist, auf der 35. Und da wir selber meistens Football-Laien sind, haben wir uns da mal mit Thomas Aus, der seines Zeichens langjähriger Schiedsrichter war und ist manchmal noch, unterhalten. Und der hat euch das jetzt mal zusammengefasst, warum der Ball am Ende richtigerweise auf der Dresdner 20 lag.
Wenn ein Kicking-Team den Ball ins Aus kickt, dann hat das Receiving-Team drei Optionen. Die erste Option ist Re-Kick mit 5 Yards Strafe. Das wäre in unserem Fall von der 45 gewesen. Wäre eine Variante gewesen. Das zweite ist 5 Yards Strafe vom Out-of-Bounds-Spot. Dadurch, dass der Kick irgendwo zwischen der 10 und der Goal-Line ins Aus ging, wenn ich mich nicht täusche, wäre das natürlich ein sehr dummer Spot gewesen. Und die dritte Variante, und das ist die, die immer ein bisschen falsch verkauft wurde bisher von den Schiedsrichtern, das ist die, die sonst heißt, Ball kommt auf die 35. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die offizielle Regelaussage lautet, der Ball kommt 30 Yards entfernt von dem Kicking-Spot. Und der Kicking-Spot ist die 35 des Kicking-Teams. 30 Yards in die andere Richtung ist die 35 des Receiving-Teams. Wenn man das jetzt umrechnet und nie einfach von der pauschalen 35-Yard-Linie ausgeht, müssen wir also von der 50, von der sie gekickt haben, 30 Yards Richtung Receiving Team gehen und das ist die 20. Das ist das, was dann am Ende auf dem Feld passiert ist. Das war hier die Grundlage, dass es 30 Yards vom Kicking Spot weggeht Richtung Receiving Goal Line und das ist in unserem Fall die 20 gewesen.
Ja, danke an der Stelle, Thomas, für dass du Klarheit für alle geschaffen hast. Denn wir hatten nämlich auf der Rückfahrt im Bus dann natürlich drüber diskutiert und waren immer noch ein bisschen verwirrt. Aber jetzt hat man es doch dann im Endeffekt verstanden. Ja, und dann ging es halt in unserer Offense weiter mit Handoffs auf Nico Barrow. Und ja, leider immer noch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, noch nicht so ganz wieder in der zweiten Halbzeit angekommen. Nico fummelt den Ball und Berlin kann ihn sich schnappen an der eigenen 31-Yard-Linie.
Und ja, hast du Scheiße am Fuß, reicht ein Play, ein kurzer Pass auf, ich glaube, Austin Osborne, den Nummer 1-Receiver. Und der hat auf einmal ganz viel Grün vor sich, weil die Tackle perfekt sitzen und nach 69 Yard steht an der Dresdner Endzone. Badabum, steht es 13-13.
Ja, da waren wir natürlich auch alle erstmal geschockt, aber nützt ja nichts, ging dann weiter. Wir haben es auch wieder viel mit Laufen probiert. Es wurden dann auch ein paar Pässe mal eingestreut. Es kam mal was an, es kam mal was nie an. Aber wir konnten uns auf jeden Fall vorarbeiten. Zu einem Touchdown hat es dann allerdings nie gereicht. Aber ein Field Goal von Florian Finke, ein 26-Yard-Field Goal, konnten wir reinsemmeln.
Und dann war wieder Berlin am Drücke, die natürlich nun ordentlich Oberwasser hatten. Zum einen Ausgleich gegen Dresden, die nie davonziehen konnten. Jetzt im letzten Drive beim Field Goal gehalten. Und dann haben die das natürlich auch so ähnlich wie wir gemacht und haben schön lange Zeit von der Uhr genommen, 5 Minuten Drive. Und am Ende haben sie sich belohnt, muss man ja ehrlich sagen. Und der Quarterback läuft in die Endzone und es steht 16-19 und man hatte, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Sekunden hatte man noch auf der Uhr.
Ja, keine Ahnung, irgendwie halbe Minute oder irgendwas. Da war man dann natürlich dann gezwungen, Pässe zu werfen, was wir halt das ganze Spiel über ja nur so gut wie nie gemacht haben. Und da ist dann auch Wiggy Smalling wieder da gewesen. Also der kam ja auch erst in der zweiten Halbzeit oder spät in der zweiten Halbzeit aufs Feld, weil er eigentlich so ein bisschen geschont werden sollte, weil er auch ein paar Wehwehchen hatte. Und der war dann doch da und ging es viel auf ihn, Richtung Auslinie, dass man die Uhr stoppen kann und so weiter. Aber es hat dann alles nicht mehr gereicht, Spiel war vorbei, da war nichts mehr drin.
Was bleibt übrig von, einem klassischen Trap-Game, kann man ja schon fast sagen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Spiel. Berlin hat, ich will es nicht sagen, nie sauber gespielt, aber es waren schon manche Sachen dabei, gerade eben dort die Schlägerei mit Brock. Man muss so sagen, der Defender hatte da ein bisschen ein Auge auf den Quarterback geworfen und hat ihn vielleicht auch das eine oder andere Mal mit Absicht ein bisschen provoziert. Dann ist Brock
halt
eingestiegen.
Keine Ahnung, aber gehört halt auch ein bisschen dazu und man weiß auch, bei den Rebels muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben da auch ein bisschen eine Historie, dass wir da Spieler vom Feld gehen. Also auch Aaron ist bei den Rebels schon mal vom Platz geflogen. Also man weiß das, kann man sich drauf einstellen. Wie auch immer, ist nur so passiert. Das resultierte dann halt leider alles drauf, dass alle ein bisschen durch den Wind waren. Es gab super viele Fehler. Wir haben 9 Strafen für 83 Yard, 2 verlorene Fumble. Das war alles irgendwie, nie so.
Man hat es ja auch in der Fangruppe gelesen, es wurde sich ja auch mal wieder über die Schiri-Leistung beschwert. Ja, die war an manchen Punkten schwierig, gerade die Strafe gegen die Sideline. Dort gab es wohl auch einiges Unverständnis eben von den Coaches. Das war wohl im Wechsel, die Defense oder das Special Team ging runter und die Defense ging drauf, irgendwie so war das. Und der rennt dort in den Schiri rein. Das ist schwierig, die Strafe gegen Bam Bam, angeblich ein Horse-Collar-Tackle, wo er den dort am Trikot runterzieht und alles. Das war meiner Meinung nach auch kein Horse-Collar. Es war ein hartes Tackle, aber es war meiner Meinung nach im Rahmen.
Am Niggi durfst du ziehen und das hat er gemacht. Das hat er halt mit sehr viel Kraft und Wucht gemacht. Aber
und was Thomas mir noch gesagt hat, bei dieser nach dem Start der Halbzeit, der Kickoff mit der Erklärung der Strafe und alles, dort wurde den Coaches wohl nicht die Möglichkeit gegeben, eines Re-Kicks oder sowas. Irgendwas gab es da noch für Unklarheiten, dass da irgendwas nie gegeben wurde oder nie richtig erklärt wurde an die Coaches.
Naja, also will ich klarstellen, dass wir das Spiel nie aufgrund der Schiedsrichter verloren haben.
Das ist auch richtig,
definitiv nie, weil es war auch für die Schiedsrichter ein wildes Spiel, weil da eben vieles drunter und drüber lief und irgendwie die Teams unkonzentriert waren. Also die hatten da schon auch einen harten Tag erwischt. Naja, was?
Ja, Berlin stand mit dem Rücken zur Wand und hat halt das Beste draus gemacht. Die haben Vollgas gegeben und haben am Ende eben verdient die Punkte bei sich gelassen.
Die haben unsere Fehler in Punkte umgewandelt und das Nötigste gemacht, um das Spiel knapp zu gewinnen. Ja, jetzt versuchen wir natürlich immer so ein bisschen ein Feldinterview einzubauen. Beim Abklatschen am Zaun waren schon alle sehr defensiv und hatten da nie so Bock, aber Stechi, der Bummelletzte, der sich verquatscht hatte am Zaun, den konnte ich ranholen und bin ich sehr dankbar, dass er nach so einem Spiel trotzdem ein kleines Statement hergegeben hat. So, ich stehe jetzt hier mit Daniel Stechbart nach dem Spiel gegen die Rebels. Daniel, das ging jetzt nur irgendwie nie so aus, wie wir das erwartet hatten. Jetzt haben wir verloren. Das Spiel, das Team war irgendwie ein bisschen von der Rolle. Es gab eine Rejection von Jordy und Brock. Wie ist denn das bei euch? Wie merkt man das im Team? Seid ihr dann irgendwie durchgeschüttelt oder ja?
Ja, ist natürlich erstmal eine Situation, auf die man erstmal klarkommen muss. Ne? Also man ist da erstmal so kurz geschockt. Bringt denn nichts? Der Nächste muss dann loslegen. Und wir müssen uns erfassen. Also man kann sich halt nicht von einer Situation aus dem Konzept bringen lassen. Aber es gab halt viele Sachen im Spiel, wo wir einfach, weiß ich nicht, zu unkonzentriert, zu früh aufgegeben, was auch immer. Also aufgegeben im Sinne von Spielzug war gedacht schon tot, aber dann doch nicht. Also da kommen viele, viele Sachen zusammen, die wir die Woche angehen müssen.
Ja, und die Defense, die hält uns ja auch häufig im Spiel, beziehungsweise ist ja eigentlich auch dieses Jahr so ein bisschen unser Prunkstück. Zum Beispiel Logan Mobilini hatte ein starkes Spiel, der hat am Anfang einen Forced Fumble, hat ihn auch recovered. Danach hat er dann leider selber gefumbled, irgendwann später bei einem Kickoff-Return oder Punt-Return, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und bei euch in der Defense, kommt das da dann auch an oder ist das so ein Offense-Ding, könnt ihr das trennen?
Nee, das kannst du nicht trennen. Also in so einem Spiel kriegst du das ja in der Defense genauso mit und musst halt dann drauf reagieren, weißt, dass du im besten Fall keine Punkte zulässt, aber trotzdem viel Zeit vor einer Uhr, solange wir in Führung liegen. Ne, genau das haben wir auch gemacht. Hat uns am Ende jetzt einfach auch ein bisschen das Genick gebrochen, aber das kannst du natürlich während des Spiels nicht wissen. Aber es kommt an. Du musst natürlich gucken, dass du da deine Leute am Ball hältst, weil so ein Tiefschlag, Leute sind raus, Calls kommen, die man nicht versteht. Da muss man versuchen, das aus den Köpfen wieder rauszukriegen. Und das hat heute nicht 100% funktioniert.
Und muss natürlich keine Details nennen, aber wie ist denn das da jetzt nach so einer Geschichte in der Halbzeitpause? Kriegt man einen großen Einlauf von den Coaches oder geht es da eher um Motivation und Aufbauen?
Beides tatsächlich. Ne? Also es kommt klares Feedback, dass die erste Halbzeit scheiße war, dass es kein schöner Football war, das Feedback kommt. Genauso kommt aber auch das Feedback, dass wir wissen, was wir können und dass wir das einfach wieder auf den Platz bringen müssen.
Okay, jetzt wissen wir die nächsten Spiele noch nicht so ganz, wer bei uns als Quarterback startet, ob das so bleibt, dass jetzt Jordy und Brock gesperrt werden oder wie lange die gesperrt werden. Wie geht ihr das jetzt an? Ich meine, ihr müsst euch da jetzt irgendwie drauf einstellen. Ja, was macht ihr da?
Ja, du, das Ding ist halt wirklich, wie gesagt, der Nächste muss halt dann aufs Spielfeld, so ist es. Also das System wird sich natürlich an die jeweiligen Persönlichkeiten anpassen, aber im Grundsystem bleiben wir da gleich. Ne, da kommt der nächste Quarterback rein, da kommt der nächste Receiver rein und dann wird die Woche so trainiert, wie wir die Leute haben. Und dann wird sich auf den Gegner vorbereitet.
Ganz genau. Ich meine, wir haben jetzt Platz 2 ist immer noch in Sicht natürlich. Wir spielen es noch gegen Allgäu und Schwäbisch Hall und ja, ich bin mir sicher, wir kriegen uns wieder gerichtet und das wird schon. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Danke, Stechi, dass du dir noch die Zeit genommen hast, unsere Fragen beziehungsweise Erik seine Fragen zu beantworten. Ich möchte trotzdem nach so einem Spiel auch ein bisschen nach vorne blicken, Mut machen und noch einen MVP küren, weil man kann sich natürlich jetzt drinnen vergraben und sagen, das ist alles scheiße und wir haben die ganze Saison weggeworfen. Ich wäre der Meinung, man geht in so einen Jetzt-erst-recht-Modus und vor allen Dingen jetzt-erst-recht vor 10.000 Zuschauern nächste Woche. Aber bevor wir dazu kommen, MVP, fällt eigentlich die Auswahl nicht schwer, muss ich leider ehrlich sagen. Wenn man mal so ein bisschen reinguckt, für mich ganz klar der MVP Nico Barrow, 167 Yards, 2 Touchdowns, hat zwar aber auch einen Fumble, aber der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein Leader sein kann, wenn es drauf ankommt.
Absurd, der Junge ist 25 Mal, glaube ich, den Ball gelaufen. Der war gefragt in dem Spiel und er hat abgeliefert. Mehr kann man nie erwarten, dass sein längster Run war auch 48 Yard. Und ja, die offensichtliche Wahl, ist schwierig. Meine Wahl fällt heute mal auf Logan Mobilini, die Nummer 4. Der hatte ein ereignisreiches Spiel.
Positiv wie negativ.
Ja, also er hat ein Quarterback-Sack. Dann gab es ein Tackle for Loss, ein Forced Fumble, den ja hier
Kai Ludwig.
Genau, den Kai Ludwig, danke, aufgesammelt hatte. Er hat dann natürlich zwar selber nochmal gefumbled, aber er ist, glaube ich, auch unser Tackle-Leader.
Nee, nicht ganz. Taylor Pawlowski ist Tackle-Leader.
Oh ja, stimmt. Nee, er ist Dritter sogar. Ja, egal. Aber ich weiß nicht. Also er hat halt irgendwie alles gemacht und der war zur Stelle. Also bei mir geht's an Logan.
Auch gerechtfertigt. Und jetzt habe ich ja gerade schon angekündigt, wir sollten bitte alle in den Jetzt-erst-recht-Modus schalten. Ihr habt es ja oft genug schon in unseren Feldinterviews gehört, für die Spieler, die nutzen dann immer die 24-Stunden-Regel. Die habt ihr hoffentlich auch genutzt. Wir haben uns alle mal wieder ein bisschen aufs nächste Spiel vorbereitet jetzt schon. Aufs nächste Spiel vorbereitet. Wir haben das letzte Spiel vergessen, so wollte ich sagen. Und jetzt bereiten wir euch mal aufs nächste Spiel vor.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgebracht, denn Er war schon mal bei uns zu Besuch in Folge 3, nee, in Folge 4. Die hieß 30 Jahre Monarchs. Also wenn er doch mal da noch mal zu seiner Person genauere Infos haben wollt, hört da gerne noch mal rein. Aber da kommen wir jetzt erstmal hier. Hallo Alex, unser Startinsprecher. Grüß dich.
Servus. Habe ich damit den Rekord aufgestellt mit der längsten Folge im, Monarchs-Podcast aller Zeiten?
Müssten wir nochmal nachgucken, aber du bist auf jeden Fall ganz vorne in der Wertung dabei.
Sehr gut.
Hallöchen auch von mir. Schön, dass du wieder dabei bist, weil ja, wie könnte man eine Homecoming-Folge besser vorbereiten als mit unserem Stadionsprecher, der sicherlich genauso hyped up ist wie die restliche Monarchs Nation.
Das kannst du aber laut sagen. Also es ist ja nun auch schon so, dass wir schon ein Jahr länger drauf warten, als wir es eigentlich geplant hatten, durch die einjährige Verspätung so ein bisschen. Aber ja, natürlich, ich meine, Sonntag geht los, ausverkauftes Haus. Also bitte.
Ja, vor allen Dingen ausverkauft kann man ja sagen. Wir haben ja letzte Folge schon davon geredet, dass wir ausverkauft sind. Und urplötzlich haben sie nochmal 80 Klappstühle rausgegraben und haben sie irgendwo in der VIP-Lounge mit aufgestellt.
Und gibt auch eine Bratwurst.
Ja, und die gibt's jetzt auch noch hinten drauf. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Wer jetzt keine Karte hat, der ist selber schuld.
Genau, und das müsste auch das allererste Mal sein, dass die Dresden Monarchs ein Heimspiel ausverkauft haben.
Korrekt.
Ja. Und spielen...
Wir knacken auch gleich noch die nächste Marke. Wir haben unser 100. Spiel im Steierstadion am Wochenende. Also wirklich ein Rekord nach dem anderen, kann man ja fast sagen.
Und das Ganze wieder zu Hause.
Das Ganze wieder zu Hause, genau. Wir spielen ja seit 2007 im Heinz-Steier-Stadion. Vorher haben wir ja in dem alten Dynamo-Stadion noch gespielt. Zumindest war das, wo ich das erste Mal zu den Monarchs gegangen bin, war im alten Dynamo-Stadion gewesen.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war für mich noch sehr schwierig, 2003, Radioaktion mit Radio Energy, meine Kollegin Freddy und ich damals bei den Monarchs dann zu Gast und ich ja nun gerade noch etwas kielbehaftet und musste mir dann so ein Monarchs-Trikot anziehen in der Halbzeit, das war schon schwierig, aber ich möchte es gar nicht missen und so ein kleines Schmuckkästchen jetzt zu haben, das ist auch irgendwo unser Stadion.
Da kommen wir gleich so die erste Frage in den Sinn. Jetzt sind wir ja nur doch länger als erwartet auf der Bernie gewesen. Wie hat es dir denn gefallen auf der Bernie? Und vor allen Dingen, gab es irgendwas, was dir besonders gefallen hat, was es so jetzt im neuen Stadion vielleicht nie geben wird?
Das ist so ein bisschen natürlich das Thema, so jetzt großer Jubel, wir sind wieder zu Hause im neuen Stadion und auf das Gefühl komme ich vielleicht auch nochmal. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir jetzt nun irgendwas verlassen haben, was nicht auch weiterhin unser Zuhause sein wird. Ja, die Bernie, Bernsdorfer Superdome bleibt das unser Vereinsgelände. Das ist nach wie vor the home base, ja, das Trainingsgelände, Nachwuchszentrum, Vereinsheim sozusagen, da ist unser Herz, ja. Was daran cool war an der Bernie, war natürlich so die direkte Nähe zu den Fans. So, du hast teilweise halt mit den Fans direkt sprechen können, weil da halt keine Bahn dazwischen ist. Oder im großen Stadion habe ich dann immer Knöpfe im Ohr, da höre ich das auch nicht so. Du hast die Reaktion der Fans direkt so in deinem Ohr gehabt und auch nach dem Spiel direkt dran, die Kommunikation. Das fand ich wirklich gut an der Bernie, dass man da so, ja, es war wirklich so Family-Style, dass wir so alle zusammen waren.
Also mir speziell hat gefallen auf der Bernie, dass es dort keine festen Sitzplätze gab, warst du halt ein bisschen freier, wo du dich platzieren konntest. Und ich weiß, dass man manchmal, oh Gott, jetzt kommt die Sonne rum, da gehe ich halt woanders hin, da stelle ich mich halt mal auf die andere Seite. Zumindest haben das immer mal Leute gemacht. Und ja, man konnte sich so ein bisschen frei bewegen. Jetzt hat man natürlich feste Sitzplätze, dafür sind die natürlich überdacht. Vor Regen und Sonne im Zweifel geschützt, je nachdem, wo man da sitzt und auch ein bisschen bequemer, ne?
Naja, ob es wirklich bequemer ist, also ich erinnere mich dran, dass es immer recht eng war, vor allen Dingen in der, sagen wir mal jetzt, alten Tribünenseite, die ja schon ein bisschen länger stand, dort waren die Sitzreihen ja deutlich enger.
Ja, aber du sitzt dann jetzt nicht mehr auf Betonstufen.
Ja, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Also ich fand auf der Bernie, auch wie es der Alex schon sagt, einfach die Nähe schön. Du hattest direkten Kontakt zu den Fans, du hattest die Spieler unten, ich ja nur noch ein bisschen mehr mit meinem Turm dort mit der Livestream-Crew beim Rein- und Rausgehen nach der Pause direkt vorne vorbei. Du bist einfach noch näher am Team gewesen und dieses Gefühl so eng beieinander, das wird mir schon ein bisschen fehlen. Aber auch ich bin froh, dass es wieder auf überdachten Rängen zugeht und ich nie irgendwie neben meiner Kamera noch einen Schirm halten muss, damit ich nie klitschnass werde.
Am August, da kann ich dich direkt mal fragen, eure Kameras, stehen die auf der Monarchs-Team-Seite oder verteilt ihr euch da ein bisschen im Stadion? Weil wenn das, wir werden das ja wahrscheinlich nie immer ausverkaufen, gehe ich mal von aus, dann für den nächsten
Saison. Warum nicht? Warum nicht?
Ja, gut. Einfach rein da.
Und ja, dann filmt er ja sonst auf die leere Tribüne.
Naja, hallo? Also das...
Ich, leere Tribüne wird es da nicht geben, ich bitte dich. Da werden auch Leute sitzen.
Genau. Also Erik, hier deine Schwarzmalerei.
Okay, okay.
Also ich kann euch sagen, unsere Kameras, die stehen dort, was die neu gebaut haben. Ich weiß jetzt nicht zu 100%, Alex, weißt du es, wo wird denn die Monarchs-Teamzone sein? Wird die auf der neu gebauten Seite sein?
Ja, oder natürlich, vor der Haupttribüne.
Ja, vor der Haupttribüne. Also wir stehen quasi im Rücken der Monarchs-Teamzone. Okay. Unsere Überlegung ist aber tatsächlich, eine Kamera auf die Gegengerade zu stellen, damit wir auch mal die Haupttribüne füllen können.
Eine Atmo-Kamera.
Ja, sowas in die Richtung. Müssen wir aber gucken, wird diese Saison auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr passieren. Wir sind auch erstmal froh, wenn wir angekommen sind im neuen Stadion. Technisch alles funktioniert, wie wir es wollen. Und ja, das erste Spiel jetzt wird vor allen Dingen eine Hausnummer werden.
Ja, ja, ja. Können wir denn schon was zum Ablaufplan sagen? Das ist natürlich strikt durchorganisiert. Ich weiß zum Beispiel, dass am Samstagabend geht das dann los mit Feldschmücken und die Bandenwerbung anbringen und so. Da werden wieder einige Helfer aus den Monarchs-Reihen von den Jugendteams und alle möglichen Ehrenamtlichen mit dabei helfen. Ich glaube, irgendwie 150 Leute sind da mit am Werk, glaube ich.
Naja, das Problem ist ja beispielsweise im Rudolf-Habig-Stadion, im Dynamo-Stadion, da haben wir am Tag vorher schon den ganzen Tag Zeit oder zwei Tage vorher, um das Feld zu präparieren. Sind wir jetzt das erste Mal da sozusagen und da ist aber am Samstag ja noch die Veranstaltung. Da ist ja das Leichtathletik-Sportfest noch am Samstag. Das heißt, du kannst den Samstag gar nicht nutzen, hast aber nach hinten raus hin jetzt auch nicht so viel Zeit und willst ja auch nicht mit 10 Leuten da bis nachts um 3 hocken. Also kommen halt super, super viele Leute, was natürlich toll ist. Das auch zeigt, was für eine geile Family wir sind im Verein. Und dann wird das ruckzuck gerockt da in 2-3 Stunden hoffentlich. Und das deswegen sind es halt auch so viele. Das wird sich dann natürlich einspielen. Wir haben auch feste Lagerplätze dann auch für die ganzen Sachen, die wir brauchen, die Tore, die Banden etc., sodass wir nicht jedes Mal alles hin und her karren müssen, sondern dass das natürlich dann auch permanent vor Ort im Stadion sein wird.
Genau, der
dann der Kick. Okay. Ah Gott, jetzt, also ringsum um den an dem Game Day dann, Alex. Wie sieht es da aus? 13 Uhr ist ja die Stadionöffnung, 15 Uhr ist Kickoff. Was erwartet die Fans da im Stadion an Aktionen ringsum?
Also man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem, wie es vielleicht am Samstag sein wird und den Rest der Saison und aber vor allem auch im Hinblick aufs nächste Jahr. Wir machen uns gerade super viele Gedanken und da werden wir die Fans auch nochmal mit einbinden, was wir vorab machen wollen. Wir wollen gerne wieder und das funktioniert natürlich nur am besten, wenn viele Leute dann auch eher kommen. Eine richtig geile Pre-Game-Tailgate-Party mit Bühne, mit allem Schnick und Schnack. Sind wir derzeit aber noch aufgrund der immer noch stattfindenden baulichen Maßnahmen, aber immer noch in dem Punkt, dass wir sagen, wo stellen wir das hin? Ne, da gibt es zwei Optionen und die müssen wir mal ausbaldurren, welche das sein können. Da wird es jetzt sozusagen dieses Mal leider keine Pre-Game-Party mit Bühne geben, weil das einfach noch ein bisschen in diesen baulichen Maßnahmen drin ist und wir da einfach nicht Zugang, Sicherheit und auch das einfache Durchführen gewährleisten können. Insofern wird es da jetzt in der Hinsicht nicht so viel geben, es ist natürlich trotzdem ein bisschen was geplant. Es werden, ich spoilere das jetzt einfach mal, es werden über 300 Cheerleader aus ganz Deutschland da sein. Unsere Jule, die Abteilungsleiterin unserer Cheerleader, hat da wirklich in den letzten Wochen so hart für gearbeitet mit ihrem Team, dass wir da eine richtig geile Show sehen, wie es wahrscheinlich nicht mal in einem German Bowl gibt. Also das wird es auf jeden Fall geben, durch ein paar salbungsvolle Worte. Oberbürgermeister wird da sein und natürlich auch unser Sponsor, unser Game Day Sponsor. Und hier und da werden wir natürlich das eine noch machen, um natürlich das Ganze zu einer runden Sache zu veranstalten.
Ja. Genau, und auch King Louis, um ja die kleineren bisschen zu bespaßen, hat sich noch Freunde dazu geholt, also unser Maskottchen. Da kommt zum Beispiel der Adler, also Lenny. Von Berlin Adler, genau, der ist auch immer ein sehr gern gesehener Gast. Und der Happy Bear, den kennt man auch als Ingolstadt, Sir Olaf von den Northorn Vikings,
Vikings. Der hat wirklich seine Homies dabei. Also das sind wirklich, die waren alle schon mal da, alle einzeln, ne? Und Frankie Galactic von Frankfurt Universe, finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Also das ist überhaupt so geil, dass diese Maskottchen alle untereinander sich voll toll finden und die machen gemeinsame Aktionen und Charity und so, ist richtig eine coole Szene.
Ich hoffe, die gehen auch als Maskottchen am Abend vorher was essen. Ich fände das so schön.
Das wäre geil.
Die fahren so im Bus durch den McDrive.
Ja, weil ja keiner redet als Maskottchen. Die sitzen dann einfach drinnen und zeigen, was sie haben wollen.
Ich frage mich immer, ob die im Sommer was da drunter anhaben oder ob die da eigentlich mehr oder weniger nackt sind. Aber das ist eine Frage.
Ein Taucheranzug.
Genau.
Ein Taucheranzug, damit sie nicht komplett wegschwimmen. Wer wissen will, was so ein Maskottchen macht, den hatten wir ja auch schon mal zu Gast, ne? Jo. Ich gucke noch mal kurz nach. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, wo finde ich's?
Währenddessen können wir zum Beispiel mal auf die Schiedsrichter eingehen. Denn das erste Mal bei einem Monarchs-Spiel haben wir einen weiblichen Whitehead. Das ist die Jessica Ringelstein. Hatten wir in Dresden auch noch nie gehabt.
Nee, also finde ich aber jetzt gar nicht so spektakulär. Ich freue mich natürlich trotzdem. Cool. Aber weil wir hatten, also dass jetzt Frauen in den Crews dabei sind, das gab es schon des Öfteren. Ja. Und dass die auch in Führungspositionen sind, zum Beispiel dass die Danica Barth zum Beispiel, die hat schon regelmäßig auch selber Schulungen gegeben. Die waren auch schon mal mit so einer Schulklasse von Schiedsrichtern bei einem Spiel. Ich glaube sogar, das war das letzte Spiel im alten Steyr Stadion, kann mich damals noch dran erinnern. Also das ist eigentlich mittlerweile fast in jeder Crew ist eine Frau. Also, aber dass jetzt natürlich mal ein Whitehead ist, ist natürlich auch so ein bisschen was Besonderes. Das ist auch ganz klar. Und dann gleich mit 10.000 Leuten.
Jetzt habe ich es gefunden. Folge 9. Folge 29 hat nur Ewigkeiten gedauert, weil ich in meiner eigenen Ordnung nie durchgesehen habe. Folge 29 war King
Louie. Wir haben dich doch perfekt überbrückt. Das hättest du doch jetzt gar nicht erwähnen müssen. Doch. Wir sind doch Profis.
Hätte sich wieder einer aufgeregt, dass ich hier alles anspoilere und nichts passiert. Gut, wieder rein. Wie ist es so für dich jetzt, Alex? Wieder in einem richtigen Stadion zu sein. Du hast ja vorhin schon gesagt, was du so sehr mochtest an der Bernie, aber es gibt da sicherlich auch Vorzüge, die du an einem ordentlich großen Stadion gerne hast.
Klar, erstmal ist es auch die Anzahl der Leute, ne? Also ich meine, jetzt 10.000 ist cool, ne? Da ist auch ordentlich Rumsbums und Lärm in der Bude, das ist natürlich cool. Ein Stadion hat immer eine besondere Atmosphäre. Das ist, wenn man da reinkommt, dass egal ob das jetzt eine Tartanbahn hat oder nicht, das ist ein anderer Schnack, ja, das ist ein anderes Gefühl. Und mit jedem Gast, der da kommt, so, da ist es für die Spieler, die da unten aus dem Tunnel kommen, eine besondere Atmosphäre. Sicherlich wird es ein gewissen Gewöhnungsfaktor geben, weil wir sind jetzt ja immer entweder sehr nah dran am Geschehen oder im HW-Stadion eben ganz nah dran sozusagen. Und diese Tartanbahn ist natürlich erstmal ein Stück entfernt, das ist so. Aber hatten wir früher auch, da werden wir uns jetzt auch wieder dran gewöhnen. Und ich denke aber insbesondere so die neue Haupttribüne, das ist schon sehr cool gemacht. Also das ist wirklich gut und das sieht einfach schick aus. Und dagegen wirkt ja die alte Nordtribüne sozusagen, die ja noch gar nicht so alt ist, wirkt dann ja schon fast wieder mickrig dagegen. Aber die ist ja auch noch relativ neu, die ist auch erst 3-4 Jahre alt. Also von daher ist das schon ein gutes Gefühl, auch mal wieder so ein umrundendes Ding zu haben. Und theoretisch können noch überall Leute sitzen. Wenn wir uns erinnern, im alten Steyr Stadion, so unter der Anzeigentafel, da konntest du gar nicht mehr sitzen. So, da hast du ja Einschlussgefahr, ja, wirklich. Ja. Das hatte ja, glaube ich, nur so eine maximale Zuschauerzahl von 4.000. Und wenn man bedenkt, die größte Zuschauerzahl in dem Stadion waren mal 60.000 in den 50er Jahren, dann ist das natürlich nicht so viel. Ne? Aber aber es ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist ein Stadion. Und ich wohne ja nur in Frankfurt und übernachte meistens in unserem Hotelsponsor, beim Leonardo Hotel, kann ich nur empfehlen, Werbung. Und das ist nur gegenüber. Ich brauche nur über die Straße gehen. Also das ist für mich ist das Bombe.
Ja, perfekt. Und was ich mir richtig geil vorstellen kann, ist dort ein Flutlichtspiel irgendwann mal.
Auf jeden Fall.
Weil wir haben ja diese besondere Flutlichtanlage, die einmal ringsrum um das ganze Stadion geht, so am Stadiondach quasi so ein rundes und nie solche Giraffen an den Ecken. Das sieht bestimmt dann auch mal super geil aus, wenn wir das mal zu sehen bekommen. Und auch, dass wir ja einfach ringsrum ausverkauft haben natürlich, dass halt Lärm von links, rechts, vorne, hinten kommt und nie nur hinter der Teamzone. Das wird halt bestimmt auch sehr besonders werden.
Auf jeden Fall. Und das kommt, kann ich immer nur wieder sagen, liebe Leute, das kommt unten an. Du merkst es manchmal, dein eigenes Wort nicht mehr, wenn du den Lärm da fühlst sozusagen. Das kommt auch an auf dem Feld. Merkt man ja auch hier und da, wenn es dann eben doch einen Fehlstart gibt. Also das spürst du als Spieler. Das spüre ich auch als Stadionsprecher. Das merkst du auch. Das ist super geil.
Wenn es mal knapp wird oder ja, es ist ein besonderer Moment, ist das Team gerade nochmal umso doller anzufeuert, dann hört man dich auch oft nie mehr. Ja. Ja, einfach die Fans dich einfach überschreien.
Das will eigentlich schon was heißen. Oder Falk regelt mich runter, aber da muss ich mal mit ihm reden.
der DJ hat ja schon gesagt, dass er auch auf seine eigene Anlage zurückgreifen wird, weil er die Ausrichtung der Boxen und die Klangqualität nicht ganz so super findet.
Ja, das liegt daran, da muss ich aber mal noch in die Bresche springen für die Klanganlage dort im Stadion, nicht, dass sie da Murks verbaut haben. Diese Klanganlage ist tatsächlich eher für Sprechen, also für mich ausgelegt, als denn für Musik, weil es ist dann ja eigentlich sonst eher klassisch, dass da angesagt wird, okay, jetzt hier Starterin Nummer 15 hat 18,73 Meter erzielt. Das ist dann weniger für jetzt Disco-Beschallung ausgelegt sozusagen. Ne? Aber außerdem hat Falk ja auch ein so feines Gehör, dass er da natürlich auch eine gewisse Qualität hat, ein so hoher Anspruch, die vielleicht diese hunderttausende Euro teure Anlage im Steierstadion nicht bieten kann.
Also billiger Murks, du sagst es.
warst du denn schon mal, hast du dir schon mal einen Einblick holen?
Ja, habe ich.
Schon mal drin? Du warst letztens drin, stimmt, ja. Mit Radio Monarchs. Ne?
Ich war auch schon ein paar Mal drin. Ich war vor einiger Zeit, hatten wir, ich glaube, das war, oh Gott, so im April, März, April waren wir da mal und hatten eine Führung im Rahmen eines Sponsoren-Events zum Anfang der Saison. Da war schon ganz gut, sind wir auch reingegangen. Da war aber noch vieles nicht fertig, ne? Muss man auch klar sagen. Ich glaube, da waren noch nicht mal die Sitzschalen drin. Da war die Tatanbahn noch nicht verlegt, aber da hast du es schon geahnt. Und ich natürlich in meinem, irgendwie, ich kann ja nie genug bekommen, da habe natürlich sofort gesagt, wieso habt ihr nicht einfach hier noch einen Rang draufgeknallt? Ne? Dann machen wir eben 20.000 Plätze oder so, aber ist schon sehr gut so, wie es ist. Das war schon schick aus und es ist auch cool, so diese Multinutzung, die man da machen kann. Da sind ja viele andere Vereine, die da auch drin sind. Du kannst, da ist ein Ballettsaal, sind unten Squash-Courts drin, die dann irgendwie betrieben werden und so weiter. Also das ist schon so ein Multifunktionsding, was cool ist, wenn das so aufgeht vom Konzept her, würde ich mich sehr freuen, dass das ja halt eine echte Multifunktionsarena ist. Und ja, ich finde, die Haupttribüne sieht auch schon gut aus, muss ich sagen. Es ist schon schick geworden.
Ja, wir waren ja eben, wie erwähnt, letzte Woche Donnerstag mit Radio Monarchs da drinnen mal gucken, wie wir unsere Technik am besten dort reinkriegen. Hinter den Kulissen erinnert es mich sehr, sehr stark ans Dynamo-Stadion, also ans Habich-Stadion. Die Art der Gänge da drin, die Aufteilung, wenn du wo, wie hinkommst, der VIP-Bereich darüber, die Pressetribüne und alles. Also das ist schon ja ähnlich angelehnt. Du kommst sehr schnell rein und es ist halt wirklich jetzt auch wenn du dann unten auf dem Rasen stehst und mal hochguckst, schon mächtig beeindruckend. Also da wird dem Zuschauer dort auf jeden Fall, der hat meiner Meinung nach von fast jedem Sitz eine sehr gute Sicht aufs Spielfeld und hat halt eben wirklich auch die Möglichkeit, sich dort so ein bisschen dann nach dem Spiel mal runter an die Bande zu geben. Die ist zwar hoch auf der Haupttribüne, da muss sich der eine oder andere Spieler wahrscheinlich schon ein bisschen strecken, aber zum Abklatschen kommen sie trotzdem alle, denke ich mal, noch gut ran.
Ja, das wird funktionieren, denke ich schon.
Und dann sind ja quasi alle Tore offen oder alle Grundsteine gelegt dafür, dass auch die Zuschauerzahlen wieder hochgehen können. Ich meine, die Bernie war ja natürlich auch einfach begrenzt vom Platz her. Und was halt natürlich für die Gäste auch immer nervig war, dass es halt keine Parkplätze gab. Das ist damit ja jetzt auch gegessen.
In jedem Fall. Und das muss man auch sagen, da erhoffe ich mir oder wünsche ich mir auch natürlich eine deutliche Wiederbelebung der Zuschauerzahlen, auch gegenüber dem alten Steierstadion. Wir hatten es ja im alten Steierstadion, dass wir da schon so regelmäßig, ich würde mal sagen, bis an die 3000 ran hatten, so irgendwie 2,5, 2,6. Ja, in den guten Spielen hatte sich das so eingependelt und in guten Spielen auch mal irgendwie 3 oder so. Aber jetzt erhoffe ich mir eigentlich, dass wir da mindestens 4000 Zuschauer pro Spiel nächstes Jahr haben. Einfach, weil du kannst auch die Leute, ich sag's jetzt mal so, jetzt die Fans, unsere Hardcore-Fans, die kommen so oder so. Aber vielleicht sind da auch Leute, die sich sagen, naja, Bernie, du hast es gesagt, Parkplatz, ist mir alles irgendwie ein bisschen zu unstetig, ich kann nicht richtig sitzen. Oder die es eben cool finden, sich ein Ticket zu kaufen und zu wissen, ich habe da einen festen Sitzplatz, der ist überdacht. Und das sieht, es ist ein richtiges Stadion und so weiter und so weiter. Das finden auch viele gut, das weiß ich. Und dann ist das natürlich schon nochmal eine andere Atmosphäre. Es hat auch nochmal ein bisschen so diesen Schnack des Neuen. Ja, das kann auch nochmal dazukommen. Also ich hoffe mir eigentlich wirklich, dass wir die 4000er-Marke knacken. Werden wir mit dann, wir werden ja auch weiterhin mindestens ein Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion machen, wahrscheinlich im Schnitt sowieso machen. Also weil das zieht das so nach oben natürlich logischerweise. Auch dieses Jahr haben wir einen sehr guten Zuschauerschnitt dank dieser 13.000 Zuschauer aus dem Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Das macht natürlich auch was, aber insgesamt, weil wir können den Fan auch mehr, viel mehr bieten, ja, sei es nun eine ordentliche Pre-Game-Party, auch vielleicht danach nochmal irgendwie so das eine oder andere. Alle Fans können richtig sitzen. Wenn es mal doch mal regnen sollte, wirst du nicht nass oder nicht so nass, du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast die Anfahrt geregelt, ja, super viele Parkplätze, kurze Wege, alles. Also das ist schon viel vorzeigbarer und da erhoffe ich mir doch eine deutlichere Wiederbelebung der Zuschauerzahlen.
Und dann holen wir noch einen German Bull nach Dresden.
Ja, wobei man sagen muss, da bin ich ja nun als jemand, der in Frankfurt wohnt, sagen muss, hoffentlich holen wir den wieder nach Frankfurt. da musst du so ein bisschen, und ich hoffe, dass es in Essen dieses Jahr nicht so wird, weil natürlich in Essen, NRW wohnen viele, viele Menschen für den GFL-Bowl. Bei uns, ich würde mich super freuen, dass, wenn der mal nach Dresden kommt, aber wir liegen natürlich für ganz Football Deutschland sehr weit in der Ecke in Dresden. Mhm. Ne? Das ist natürlich von der Anfahrt für Leute aus NRW, wo eben 16 Millionen Menschen wohnen, ist nach Frankfurt fährst du 2 Stunden, aber von Essen nach Dresden fährst du 7 oder 6 oder so. Ne? Das ist natürlich ein anderer, ist ein anderer Weg. Ne? Und ich finde es natürlich mal cool, einen GFL-Bowl, aber den würde ich dann ehrlich gesagt lieber im Harbig-Stadion sehen und vor mindestens 20.000 als dann vor nur 10 im Steyr-Stadion.
Na, wir können ja aufstocken, aber trotzdem. Also ja, da hofft man ja auch, dass sich in der GFL das auch so ein bisschen entwickelt, dass das Stadion auch einfach zu klein ist für den GFL-Bowl, was es ja jetzt auch wäre. Von daher. Aber du hast schon recht, ja. Die Location von Dresden, also die Lage, ist natürlich.
Das können wir nicht ändern, das ist halt so, ne? Und da muss man einfach natürlich nicht nur, so gerne ich das machen würde, so gerne ich das mal auch mal moderieren würde, aber vielleicht gelingt es mir ja vorher nochmal einen GFL-Bowl zu moderieren, man weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das für den unbeteiligten Zuschauer in ganz Deutschland natürlich schon cool, wenn es irgendwo in der Mitte ist. Obwohl wir die geilsten wären, die das durchführen würden, keine Frage.
Ja, wir haben ja hier Reichweite und einige Zuhörer. Alex, schmeiß einfach mal deine Bewerbung von GFL Bowl hier in die Runde. Vielleicht hört's jemand und die suchen für dieses Jahr noch einen Stadionsprecher.
Nee, suchen sie nicht. Ich kenne den, der das macht.
Vielleicht wird er ja krank und braucht ein Backup.
Nee, das wär doof, wenn ich krank werden würde.
Nee, du, er.
Nee, ich bin er.
Ach so, noch Sachen gibt's.
Da haben wir's doch.
Da haben wir's doch. Schau. Hä? Ja, aber jetzt haben wir schon so viel Vorgeplänkel, also was ist Vorgeplänkel? Jetzt haben wir schon so einen schönen Eindruck auf das neue Stadion und das kommende Spiel gelegt. Zu so einem kommenden Spiel gehört ja auch ein Gegner. Und das ist am kommenden Sonntag, sind das richtig genommen, die Allgäu Comets, die uns da bei unserer Stadionöffnung zu Gast sind. Wollen wir uns da mal ein bisschen über eben besagte Allgäu Comets unterhalten?
Das ist in der Tat mittlerweile wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel nach dem komischen Ergebnis von Berlin. Wir haben nun die Ausgangssituation, dass wir ein Spiel gewinnen müssen von den nächsten beiden. Wir spielen zu Hause gegen die Comets und auswärts in Hall. Auswärts in Hall hat, egal wie gut oder wie schlecht ein Team aus Schwäbisch Hall sind, hat es immer wieder diesen komischen Fluch des Geschmäckles. Ich kann es nicht sagen, was da los ist, aber Hall ist immer Hall. Das ist immer schwierig und Hall ist auch dieses Jahr wieder Südmeister geworden. Nichtsdestotrotz, Allgäu ist im Augenblick sind sie Dritter, aber die riechen auch noch so ein bisschen Lunte und vor allen Dingen müssen die auch eigentlich ihre letzten beiden Spiele gewinnen, um auch, sagen wir mal so, den vierten Platz zu vermeiden, der dann vielleicht berechtigt, nach Potsdam zu fahren, ne? Sozusagen. Und von daher geht's für die auch um richtig was. Und ich hatte Allgäu am Anfang der Saison sogar noch ein bisschen mehr auf der Rechnung, weil ich hatte fast gedacht, dass die Schwäbisch Hall Paroli bieten können, was man im ersten Spiel auch gesehen hat. Das war so 58-57. Geiles Spiel. Zumindest für Offense-Liebhaber. 58-57 für Hall. Und im Rückspiel haben sie sogar geschlagen, auch wenn Hall da die zweite Geige hat spielen lassen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich hatte Allgäu, vor allen Dingen, nachdem sie ja letztes Jahr, glaube ich, Zweiter geworden sind und im Viertelfinale dann gegen Braunschweig rausgeflogen sind, deutlich mehr auf der Rechnung und haben ja auch, ne, sind ja 2-1 gestartet. Aber danach, ne, 4 Niederlagen, unter anderem dieses 14-96 gegen Potsdam. Ja, hast du Scheiße am Fuß, kann man ja schon mal nie anders sagen. Aber die werden sich natürlich drum reisen, nicht gleich wieder im Viertelfinale nach Potsdam zu fahren, wie du sagst.
Ich hätte auch anders erwartet, dass die, also zum Beispiel auch Saarland im Süden, also Saarland und Allgäu war letzte Saison so stark gewesen.
Na, das hängt immer so ein bisschen von den Imports, ne, ab. Wenn du da natürlich vielleicht einfach mal verwachst, ja, das System passt vielleicht nicht zum neuen Quarterback und schon ist deine Saison hinüber, ne. Das hast du auch in immer wieder mal gesehen, dass ein Quarterback in einem System funktioniert, bumm, ist er in einem anderen System nicht. Hier muss man sagen, und das ist einer deren Stärken, die sind ganz klar passlastig, ganz klar offenslastig. Ja. Und der Quarterback von denen ist der zweitbeste Quarterback der Liga, nach dem aus Potsdam. Da wird uns schon ein Passgewitter erwarten. Also das ist relativ eindeutig, worauf die setzen. Und damit müssen wir dann mal umgehen. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn ich jetzt Trainer in Allgäu wäre, würde ich mal anfangen, richtig zu laufen jetzt. Nur mal so als Überraschung. Aber das ist schon eine starke Pass-Offense. Die sind besser in der Pass-Offense als wir.
Das stimmt, wie du es sagst, ne? Zweiter bei den Passern mit 332 Yards per Game. Und bei den Touchdowns ist er auch Zweiter hinter Jalen Henderson. Da finde ich die Statistik wieder schön. Xavier Bullock, der Quarterback, 35 Touchdowns und Jalen Henderson irgendwas über die 60. Also der hat fast doppelt so viele wie der Zweitplatzierte.
Ja gut, das Henderson können traurig. Wir da außen vor lassen mit Potsdam. Das ist ein anderes Thema, das würde hier den Rahmen sprengen. Also, aber wie gesagt, insgesamt passlastig. Natürlich haben die auch einen amerikanischen Receiver. Die haben allerdings auch noch einen deutschen Receiver. Finde ich tatsächlich sehr gut auch. Auch Moore heißt der allerdings mit Nachnamen. Also klingt international, ist aber ein Deutscher. Finde ich sehr gut, dass sie da auch auf den setzen, ist zweitbester Passer, Pass-Receiver sozusagen bei denen. Ich glaube tatsächlich, wo sie eine Schwäche, also deren Defense im Verhältnis sind wir besser, würde ich sagen. Deren Defense ist in Anführungszeichen nicht so gut. Darüber sollten wir sie knacken können. Tatsächlich. Und was sie nicht gut haben tatsächlich, wo ich eine Schwäche sehe, ist das Kicking-Game. Sie haben tatsächlich nur ein einziges Field-Goal versucht in der gesamten Saison. Das heißt, die haben keinen richtigen Kicker. Das heißt, du könntest sie vielleicht in den vierten Versuch zwingen, in einer bestimmten Position. Das könnte sich vielleicht mal ausgehen. Nur so zum Vergleich. Wir haben schon 9 Field Goals gemacht und mit Florian Fink ja nun auch einen der geilsten Kicker der Liga. Also von daher sind wir da vielleicht im Vorteil, was das angehen könnte. Ansonsten könnten wir uns vielleicht auf ein schönes, hohes Punkte-Game freuen, wenn wir mit 2 Offenses die richtig abliefern, was für die Zuschauer natürlich auch ordentlich spannend wäre.
Aber das stimmt, das ist wirklich, das sticht heraus, das ist wirklich besonders. Diese Saison haben schon 4 verschiedene Leute, nee. Doch, 5 verschiedene Leute. Ich glaube, 3 Receiver in DB, ja. Haben schon mehrere verschiedene
Leute. Jeder durfte mal kicken.
Ja, ganz nicht genau, hat sich an Extrapunkten versucht. Meistens macht das der Marcel Schade, der hat aber auch alle seine Extrapunkte getroffen.
Und das besagte Field Goal.
Das ist sehr stark. Da brauchen sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr rumprobieren. Da haben sie scheinbar einen gefunden, der das jetzt macht. Aber zumindest sind sie da ohne einen richtigen etatmäßigen Kicker reingegangen. Und naja, also ich würde sagen, weil du sagst, die sind sehr passlastiges Offense-Scheme, da kommt ja unser Pass-Rush uns zugute, der ja auch sehr, sehr stark ist dieses Jahr.
Zumindest besser als in den letzten Jahren, sind wir schon gut mit davor auf jeden Fall. Also da wird es wie immer sein, viel Druck auf den Quarterback ausüben und ihn in die hohen Downs zwingen, dann ist es ganz gut. Und wie gesagt, das Punting-Game von dem ist auch so mittelprächtig. Also das wird dann der Schlüssel sein tatsächlich natürlich. Ne? Und sie haben halt 2 Go-To-Go-Guys auf diese Sätzen. Unsere Laufabwehr ist ja ohnehin ganz gut, das müssten wir in den Griff kriegen. Also muss man gucken. Allerdings, und das ist die Gefahr, dass der Quarterback auch der beste Läufer des Teams ist. Ne? Also der ist sehr mobil. Also das wird dann schon nochmal ein Thema, auf das du achten musst. Ne? Also ich finde die Offense aus Allgäu wirklich extrem gut. Und das müssen wir erstmal in den Griff kriegen. Und da müssen wir uns im Gegensatz zur Leistung in Berlin, auch von der Defense, nochmal wieder steigern.
Ja, aber ich denke auch, da wird einiges die Spieler selber sich gegenseitig den Kopf gewaschen haben, aber denke ich mal auch die Trainer und Coaches ringsrum werden da nochmal einige Worte gelassen haben, was Thema Diszipliniertheit angeht und alles. Da werden wir sicherlich ein anderes Team und ein anderes Spiel sehen am Wochenende.
Ja, und ich meine daraus, dass die jetzt nie so das allerbeste Laufspiel haben, kann man vielleicht und dass der Quarterback schon 24 Mal gesackt wurde, kann man halt die O-Line auch ein bisschen bei denen rauskristallisieren als klare Schwäche, würde ich sagen, zumindest laut Statistik.
Ja, also ja, könnte tatsächlich sein. Wobei man sagen muss, er wäre nicht der zweitbeste Quarterback der Liga, wenn er nicht auch eine gute O-Line hätte. Ne? Das sozusagen. Irgendwas stimmt, aber es kann natürlich auch sein, wir wissen jetzt nicht ganz, wie die Sacks zustande gekommen sind, weil wenn er quasi rausrollt aus der Pocket, immer noch selber geht, an welcher Stelle ist es kein Sack mehr, sondern ein Tackle sozusagen. Ne? Also da kenne ich mich zu wenig mit Statistik aus, ab wann ein Quarterback-Sack ein Quarterback-Sack ist und wann es nicht mehr ist. Aber am Ende des Tages, ja, volle Kapelle drauf und den jungen Mann irgendwie stoppen und dann läuft es schon. Und wenn wir sie zum Field Goal zwingen, dann oder ins vierte Down zwingen müssen, ist ja optimal, dann vielleicht ein, zwei Turnover generieren. Das ist wie immer am Ende des Tages eine Schlacht um die Turnovers.
Ja, man muss dazu auch sagen, 24-6 klingt erstmal viel, aber die hatten das Rückspiel gegen Ravensburg, wo sie 20-46 verloren haben. Da hat der Quarterback schon alleine 6-6, also ein Viertel seiner Statistik quasi kassiert in einem Spiel. Also da war
nie besser.
Nee, ist richtig, aber das war halt das eine Spiel und die anderen, naja, da gab es mal ein, mal zwei, das kann man ja irgendwie noch verkraften. Aber trotzdem, du hast schon recht, man muss dort einfach sein Potenzial wieder ausschöpfen in der Defense und dort eben
voll. Aber das Gute ist, so ist richtig Feuer im Kessel. Also es ist ein richtiges Spiel, um das richtig was geht. Weil tatsächlich, wenn wir das nicht gewinnen, dann sehe ich also noch größere Schwierigkeiten, in Schwäbisch Hall zu gewinnen. Es ist immer besser, du gewinnst ein Heimspiel, als du in Schwäbisch Hall gewinnst. Also insofern müssen wir schon mal alles reinlegen, um dann das Playoff-Heimspiel klarzumachen. Makabererweise könnte das dann ja im Übrigen auch wieder gegen die Allgäu Comets sein. Also wer dann keine Karten kriegt für Sonntag, kann dann dasselbe Spektakel sich nochmal anschauen, zwei Wochen später. Ist eigentlich ideal, ne? Muss man sagen, Extended Version. Ne?
Und das ist natürlich auch großartig, wenn du vor so einer Kulisse dein Playoff-Heimspiel klar machst und quasi deine Saison besiegelst. Okay, du bist Zweiter, du hast den Safe, hast die Woche drauf vielleicht nochmal die Chance, den ein oder anderen Spieler ein bisschen eher rauszunehmen, ein bisschen zu schonen, schon mal für die Playoffs, dass du jetzt nie eben, wie du sagst, Angst haben musst und Vollgas auch noch einen Hall geben musst.
Ja, aber du willst schon einen Hall gewinnen. Sorry, aber das geht nicht.
Ja, wie hat es Aaron letzte Woche gesagt, der würde den lieber in den Playoffs aufs Brett dingensens, hat er gesagt.
Ja, ich weiß. Aber je nachdem, wie es ausgeht, könnte es ja sein, dass man ein paar Wochen später nochmal wieder hinfährt. Ne? Also es ist ja...
Man kennt's.
Der Weg ist bekannt. Also, aber es ist irgendwie, ich weiß es nicht, was es ist. Aber nach dem Spiel letztes Jahr habe ich angefangen, wieder an übernatürliche Dinge zu glauben.
Ja. Aber umso wichtiger ist es jetzt natürlich, dass unser neuer Quarterback, den wir uns natürlich jetzt rangeholt haben, der Care Lyles, spreche ich ihn jetzt einfach mal aus. Für ihn wird das jetzt natürlich eine sehr. Ja, also gleich vor 10.000 Leuten und hier geht's um die Playoffs, ganz wichtig, um ein Playoff-Heimspiel. Das wird nie einfach werden für den, mental bestimmt auch.
Ach, das ist ja gerade
erst ein paar Tage da.
Ja, das ist der gewohnt. Also für jeden Amerikaner, der im Division One College gespielt hat und wenn man seine Karriere anguckt, zumindest ein, zwei Jahre hat er auch gespielt, unter anderem auch in Wisconsin und Southern Illinois, glaube ich, weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das ist der gewohnt, vor so vielen Leuten zu spielen. Ja, das ist auch so, ich glaube, das passt auch so ein bisschen in diese amerikanische Wettbewerbsmentalität. So, das ist so, an so einem Tag werden Helden geboren. Ja, also das ist so, du kommst, zeigst deine Leistung und lieferst ab. Bumm. Ja, das finden die geil.
Hast du zufällig Robert Kruse schon mal über die Schulter ins Playbook gucken können? Wird er sich mit Marvin die Snaps teilen? Wird er starten sogar? Oder weißt du da gar nichts?
Also ich weiß da nichts. Aber es ist so, dass der wird starten. Also da führt, deswegen holst du den. Also da führt kein Weg dran vorbei. Also da setzt du jetzt drauf, alle Einheiten, alle Raps gehen jetzt auf den Carry oder Care. Ich muss das auch nochmal üben bis Samstag, wie ich da ausspreche. Entschuldigung.
Frag ihn am besten vorher.
Genau.
Sag uns das Bescheid.
Damit wir auch Bescheid wissen. Aber nichtsdestotrotz, volle Kapelle wird der alle Raps bekommen. Da wird man vielleicht mit dem Receiver nochmal ein, zwei extra Einheiten schieben, damit die Abläufe stimmen. Du wirst dich dann natürlich vielleicht jetzt nicht alle 150 Plays, die du im Playbook hast, dann abrufen können. Aber du wirst dir den Gameplan zurecht machen und die 20, 30 Plays, die du brauchst für den Spieltag, die wirst du dann irgendwie einstudieren und das wird dann schon hinhauen. Das geht schon.
Ich denke, dass wir da das allermeiste jetzt abgedeckt haben, was das kommende Spiel im neuen alten Stadion betrifft. Morgis, du hast doch immer noch ein wichtiges Anliegen an unsere Gäste, oder bevor wir dazu kommen, hast du noch was anderes?
Nee, ich wollte mich dem anschließen oder das auch sagen, was du gerade erwähnt hast, dass wir prinzipiell hoffen, dass wir euch gut vorbereitet haben und ihr alle ordentlich Lärminstrumente mitbringt. Und bevor wir dich heute hier in einer erstaunlich kurzen Folge herauslassen, Alex, haben wir immer noch unser Tippspiel. Letzte Woche sind wir alle bisschen weit davon vorbeigeschrammt an diesem Ergebnis.
Ich war am nächsten dran, Markus. Ich habe plus 30 getippt und ihr wart alle noch über mir.
Das zählt nie. Nee, ich glaub,
das zählt nie.
Das gültet nie, sage ich sogar. Also, Alex, wir würden noch mal ein Tippspiel mit dir veranstalten. Plus-Minus-Ergebnis, wir machen es hier nie so kompliziert. Also ganz einfach ähnlich wie das Losteria-Tippspiel. Und da der Erik ja am nächsten dran war, wie er gerade so schön gesagt hat, darf er anfangen.
Genau, da ist die meiste Ahnung habe scheinbar, sagt das nie den Leuten aus unserer GFL-Tippliga, da sieht das nämlich ganz anders aus, fange ich einfach mal an und ja, ich mach's kurz, ihr könnt das dann irgendwie hier statistisch zusammenfassen oder sowas, die Jungs haben was gut zu machen, die Jungs haben definitiv was gut zu machen, vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch oder irgendwas, plus 14.
Alex, möchtest du in die goldene Mitte oder wie?
Nee, ich sage auch plus 14. Also tatsächlich sage ich auch plus 14, aber jetzt auch ohne Wut. Also plus 14, denke ich, wird schon hinkommen.
Das haben wir noch nie gehabt. Das Ergebnis lassen wir, das darf ich? Also ich weiß es nie. Ist halt jetzt so. Dann
du gehst woanders hin.
Ich mache plus 14, was willst du machen? So, Ende. Mein Tippspiel. Nee, tatsächlich, was Erik sagt, die werden alle auch Bock haben, vor der Kulisse zu zeigen, dass sie es besser können als das, was da in Berlin passiert ist. Und auch wenn wir mit einem neuen Quarterback, der nie so auf das System eingestellt ist, auf dem Rasen stehen werden, sehe ich da wirklich ein Defense- und Offense-Feuerwerk und das wird ein wunderschönes plus 22.
Oh, wow, okay. Das wäre ein schönes Statement Richtung alle potenziellen Playoff-Teams, dass wir nach so einer Klatsche oder nach so einer Niederlage bei den Rebels dann mit so einem hohen Sieg zurückkommen würden, das wäre natürlich wundervoll.
Ja, man hat es ja in Allgäu gesehen, die haben von Potsdam ordentlich auf die Mütze gekriegt und seitdem haben sie 3 Spiele gewonnen. Also da war der Hallo-Wach-Effekt danach auf jeden Fall gegeben. Ich hoffe, der hat jetzt wieder nachgelassen. Dann haben wir es für heute geschafft. Wir freuen uns natürlich alle, dass ihr zahlreich am Sonntag erscheint, die Bude voll macht, ordentlich Lärm macht, wenn unsere Defense auf dem Feld steht. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Football's coming home.
Ganz genau. Und ich wünsche euch beiden viel Spaß beim Arbeiten am Sonntag. Denn ich gucke mir das einfach von der Tribüne aus an. Ich mache diesmal mal nichts, auch wenn ich gefragt wurde. Diesmal bin ich mit Freunden da zugegen. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Spiel. Danke, Alex, dass du heute unser Gast warst und du hast die letzten Worte.
Ich freue mich wie immer, hier gewesen zu sein und ich empfinde das null Stück als Arbeit.